Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast heute heißt Christel Ahrens und hat einen weiten Weg von ihrem Arbeitsplatz hierher ins Studio zurückgelegt. Der Arbeitsplatz liegt jedenfalls zur Hälfte des Jahres in Äthiopien und dort kämpft sie zusammen mit der Bevölkerung gegen eine Krankheit namens Podokoniose. Schön, dass Sie jetzt hier sind, Frau Ahrens. Guten Tag.
Guten Tag, vielen Dank.
3 Monate Äthiopien, 3 Monate Deutschland und dann immer wieder Umschicht. Ist das eigentlich nach so vielen Jahren, die Sie das machen, ist das immer wieder Umgewöhnung? Ist das immer wieder neues Ankommen?
Also für mich sind das wie 2 verschiedene Leben. Ich habe einerseits ein Leben in Äthiopien und dann komme ich nach Deutschland und dann knüpfe ich wieder an mein deutsches Leben an und denke auch wenig an Äthiopien in der Zeit.
Vermissen Sie dann jeweils was, wenn Sie in Äthiopien sind? Vermissen Sie Deutschland oder umgekehrt? Oder ist das tatsächlich?
Ich weiß ja, dass ich immer wieder zurückfliege. Von daher vermisse ich eigentlich in den Zeiten nichts.
In Äthiopien, da machen Sie sogenannte Entwicklungsarbeit.
Ja.
Und in Deutschland pflegen Sie Ihre alt werdende Mutter.
Ja.
Also doch sehr unterschiedliche Leben.
Ja, ich habe in dieser Zeit hier in Deutschland natürlich immer viel Zeit zum Reflektieren. Insofern bin ich mit dem Kopf schon auch in Äthiopien. Aber es ist nicht so, dass ich da in Sorge an Äthiopien denke, zum Beispiel.
Seit den 1980er Jahren arbeitet Christel Ahrens in Äthiopien, seit 2009 mithilfe ihrer eigenen Organisation gegen eine Krankheit namens Podokoniose. Frau Ahrens, was ist Podokoniose?
Ja, Podokoniose ist ein Lymphödem, bei dem die unteren Extremitäten, sprich die Beine, anschwellen bis zum Knie. Und das hinterlässt dann sogenannte Elefantenfüße. Elefantiasis, dieser Name ist irgendwie auch in Deutschland bekannt. Und Podokoniose ist eine der Ursachen von solchen Elefantenfüßen.
Wer wird davon befallen?
Das ist hauptsächlich oder fast ausschließlich die Landbevölkerung. Und die Ursachen, die liegen darin, dass viele Menschen barfuß laufen auf roter Erde. Und in dieser roten Erde befinden sich Silikate, Eisen, Magnesium. Die werden durch die Fußsohle aufgenommen und wandern durchs Gewebe. Und bei bestimmten Menschen wird dadurch das Lymphbahnsystem geschädigt, das dann dicht macht. Und dann kommt es zu diesen Schwellungen.
Und diese rote Erde ist ganz typisch für Äthiopien, dass sie da besonders häufig vorkommt, die Krankheit?
Ja, das kann man so sagen. Es ist aber nicht die einzige Bedingung. Dazu muss auch noch kommen eine Hochlandlage mit großen Niederschlägen, sodass sich der vulkanische Stein so zersetzt.
Wenn die Füße dann so anschwellen und Sie sagen bis zum Knie, was bedeutet das für die Kranken? Also was bedeutet das so im Leben? Können die sich überhaupt noch bewegen? Und die Haut platzt auf, nehme ich an?
Ja, im Endstadium ist das mit der Bewegung natürlich auch stark eingeschränkt. Die Füße werden schwer, das Erste. Sie fangen an zu jucken, das führt zur Schlaflosigkeit oft. Es gibt so Überwucherungen. Das sieht so warzenähnlich aus. Die Füße sind oft schon sehr entstellt. Und das größte Problem ist eigentlich, das sind die Sekundärinfektionen, die dann eine starke Geruchsentwicklung entfalten. Und interne Lymphbahninfektionen, die führen zur Bettlägerigkeit, sprich Arbeitsausfall.
Dabei. Ich habe gelesen, dass es ca. 4 Millionen Kranke gibt.
Ja.
Und 1 Million davon in Äthiopien.
Mehr als 1 Million, 1,5 Millionen. Die Krankheit ist eigentlich bisher nur in Äthiopien erforscht. Und die Zahl 4 Millionen ist eine Schätzung.
Ach so.
Also es gibt wenig Forschung in anderen Ländern, aber bei der ersten internationalen Podokoniose-Konferenz im letzten Jahr sagte zum Beispiel der Vertreter aus Kenia, dass er vermutet, sie haben in Kenia ein genauso großes Problem wie wir in Äthiopien.
Das wundert mich jetzt, aber das ist ja nun eine sehr auffällige Krankheit. Mhm. Warum vermutet man denn danach und warum vermutet man erst jetzt? Das ist ja keine Krankheit, die jetzt eine moderne Krankheit ist, oder?
Das stimmt. Also diese Krankheit wird verwechselt mit anderen Krankheiten, die auch ein Lymphödem verursachen und anders behandelt. Also man muss schon genau danach gucken, sind es Mikroorganismen, die diese Krankheit verursachen oder ist es die rote Erde? Und das ist bisher nicht passiert, weil diese Krankheit hat so ein Dasein im Schatten geführt.
Es betrifft wahrscheinlich auch vor allem arme Menschen, die eben barfuß laufen.
Richtig, die auch nicht mehr zur Klinik kommen, weil sie wissen, da kriegen sie keine Hilfe. Und ja, die Krankheit hat erst seit 2011 ihren eigenen Namen bekommen, Podokoniose. Vorher hieß sie nicht viel Jahres Lymphödem. War also eine
Nicht-Krankheit. Gar nicht
weiter
zugeordnet. Mhm. Mhm. Sie sind darauf gestoßen, weil Sie den Menschen einfach begegnet sind.
Zum einen das, in der Klinik tat mir diese Leute leid, weil ich wusste, ich kann ihnen eigentlich nicht helfen.
Aber denn da wussten sie ja selber noch nicht, was sie machen.
Das ist richtig. Und durch Zufall sozusagen bin ich darauf gestoßen, dass indische Schwestern diese Krankheit erfolgreich behandeln. Und das konnte ich nicht glauben. Und daraufhin habe ich in 6 Dörfern Menschen mit dicken Füßen registrieren lassen. Das waren über 400. Und ich habe mich erschrocken, wie häufig diese Krankheit ist. Und daraus ist dann diese Initiative entstanden, sie zu behandeln.
Was haben denn die Leute selber gedacht? Oder was denken die Leute selber, warum werden sie krank?
Ja, da gibt es so verschiedene Konzepte. Einmal das der Vererbung, weil es eine familiäre Häufung gibt. Das ist sehr fatal. Dann gibt es häufig so die Vorstellung, mein Nachbar hat was gegen mich. Der hat vielleicht ein totes Tier vergraben, da wo ich immer...
Ach, so eine Art Fluch oder so.
Ja, richtig. Dann gibt es das Konzept der Ansteckung. Ich habe mal Schuhe angehabt und der Mensch hatte Podokoniose und dann habe ich es bekommen. Also eine Vielzahl. Oder ich bin mal auf Asche getreten oder bei einer Entbindung von einer Frau, da lag Blut und da habe ich mich nicht vorgesehen und bin draufgetreten. Also man bekommt ganz viele Geschichten.
So, und Sie haben jetzt die Leute dann registriert und haben festgestellt, wie verbreitet die Krankheit ist. Hatten diese indischen Schwestern kennengelernt? Und was machen Sie jetzt gegen die Krankheit?
Ja, die indischen Schwestern haben diese Krankheit schon immer behandelt durch Hygieneempfehlungen, also Füße waschen mit Seife und Füße baden, dass wirklich die rote Erde vollkommen verschwindet. Dann Hautpflege mit Öl, Socken anziehen und Schuhe tragen, sodass die Füße geschützt sind vor der roten Erde. Das reicht aus. Wenige brauchen Medikamente und sehr selten ist eine Operation induziert.
Also das klingt tatsächlich so einfach, dass man es kaum glauben mag. Geht die Krankheit dann auch wieder zurück?
Ja, also das merkt man daran, wenn die Betroffenen sich darüber austauschen, dass vor 3 Jahren hatte ich noch Schuhgröße 44, jetzt bin ich bei 42 angelangt. Also die Schwellungen, die gehen zurück. Das Lymphsystem erholt sich zu einem gewissen Grad. Die Füße sehen immer noch nicht sehr hübsch aus, aber das wird nicht als schlimm empfunden. Die Menschen sagen selbst, ich bin gesund, ich bin geheilt.
Wie sind Sie überhaupt nach Äthiopien gekommen? Wie war Ihr Werdegang? Kommen Sie aus einer Familie von Weltenbummlern, Entwicklungshelfern? Da war das quasi
vorgegeben
oder wie hat sich das bei Ihnen
entwickelt? Ja, bei mir war es so, ich bin aufgewachsen in der Lüneburger Heide. Da denkt man erstmal so an Abgeschiedenheit und Weltfremdheit. Aber in der Lüneburger Heide gibt es eine Mission, die Hermannsburger Mission, die schon seit 1858 Menschen in die Welt entsendet, in alle Kontinente. Und damit hatte ich als Kind Berührung. Das hat mich immer sehr interessiert, also von fremden, fernen Ländern zu hören.
Und ich wollte gerade fragen, inwiefern hatten Sie Berührung? Die haben dann erzählt?
Die haben erzählt bei Missionsfesten und ja, durch mein Engagement auch in der Kirche hat mich das immer sehr fasziniert. Und das ist dann verstetigt worden durch eine christliche Jugendarbeit, in der ich war. Wir haben oft Missionare eingeladen oder auch Äthiopier, Menschen aus verschiedensten Ländern und gehört. Und das hat bei mir Interesse geweckt. Und darauf habe ich mich dann zielstrebig vorbereitet.
Sind Sie selber Missionarin?
Ja, ich verstehe mich so.
Was heißt das eigentlich, Missionarin sein? Also Missionarin sein, Sie haben jetzt eben gesagt, in die Welt gesendet. Auf der einen Seite haben wir von Ihrer Arbeit als Krankenschwester gehört.
Ja, ich würde sagen, das heißt, dass man mit den Menschen zusammenlebt, ihre Sprache lernt und mit den Menschen nach Wegen sucht, wie man das Leben auch verbessern kann, dass man Anstöße gibt. Und guckt, wo tut sich was und unterstützt. Und seinen Glauben natürlich teilt und lebt. Das tue ich auch.
Das steht aber nicht im Mittelpunkt oder steht das im Mittelpunkt? Also ist eine Verbesserung des Lebens eigentlich nur durch Glauben möglich?
Nein. Also das gilt allen Menschen. Und da mache ich auch keine Unterschiede. Also für mich ist eigentlich der Glaube insofern eine Hilfe, als dass man sagen kann, Äthiopien trieft von Religiosität. Das fängt schon nachts an, die orthodoxen Priester psalmodieren, dann kommt der Gebetsruf der Moslems und so geht das den Tag über weiter. Und dadurch, dass Menschen wissen, dass ich Christ bin, bin ich für sie auch irgendwie einortbar.
Aber Sie sind nicht orthodoxe Christin, also deswegen ist ja eigentlich Sie sind evangelisch.
Ja, das stimmt. Es gibt auch andere Kirchen, also die orthodoxe Kirche ist die größte, aber es gibt auch eine große protestantische Kirche, eine lutherische Kirche, Mekane Jesus, zu der gehöre ich. Ich würde sagen, das hilft für Menschen, mich zu erkennen, das hilft auch in Gesprächen miteinander, weil man doch Erfahrungen teilt.
Also allein Erfahrung des Glaubens, die man kommt eher zueinander.
Mhm. und auch über Glaubensgrenzen hinweg ins Gespräch, weil ja, Fasten und Beten, da haben viele Erfahrungen mit und die kann man teilen.
Und versucht man sich dann als Missionar oder versuchen Sie als Missionarin an andere von Ihrer Art des Glaubens zu überzeugen?
Ich teile meinen Glauben oder spreche darüber. Ich bin bekannt als Sister Christel, also das hat auch so einen quasi religiösen Status. Ich habe Gruppen, in denen ich innerlich zu Hause bin. Wir meditieren, das ist was ganz Unbekanntes in Äthiopien. Ja, und ich freue mich auch, wenn sozusagen Jesus neue Menschen erreicht.
Als Sie gesagt haben, also die Missionare haben mich erreicht mit ihren Geschichten, also das war dann irgendwie auch so dieses in der Lüneburger Pfarrei da etwas aus der Welt erfahren und dann eben die Anknüpfung über den Glauben. Sie haben dann gesagt, dann habe ich mich darauf vorbereitet. Was heißt denn das? Also dann Krankenschwester werden oder wie
ja,
sind Sie
also,
das angegangen?
Ich habe nach dem Abitur,
das war in den 80ern, ne?
Das ist 1980 gewesen, wusste ich nicht, was ich lernen sollte. Ich wusste nur, wohin ich wollte. Ich wollte nach Afrika. Und meine Eltern fanden diesen Weg eigentlich nicht so schön, waren da nicht begeistert. Und dann habe ich gesagt, ich schaue es mir mal an und entscheide dann, ob ich in Deutschland leben will oder dort. Und wenn ich dort leben will, dann sollte es auch ein Beruf sein, der dort gebraucht wird. Und das fanden sie sehr logisch und vernünftig. Mhm. Und daraufhin bin ich dann 6 Monate in Tansania und 3 Monate in Äthiopien gewesen.
Und da hatte Afrika Sie infiziert oder die beiden Länder?
Ja, es hat mir gut gefallen. Ich habe viel
Infiziert ist Ihnen zu viel, ja. Also euphorisch waren Sie nicht, aber gefallen hat es Ihnen.
Doch, es hat mir gefallen. Ich wusste, dass ich das wollte. Und habe dann entschieden, Krankenpflege zu lernen und Hebamme zu werden.
Sie haben unter anderem Krankenpflege hier in Berlin gelernt.
Ja, ist richtig.
Aus der Lüneburger Heide kommt also schon wieder so ein Bruch, aber da hat die Stadt dann nicht gereicht, um dann zu sagen, ach na, jetzt gefällt es mir hier und jetzt bleibe ich hier.
Afrika. Nee, es war schön hier. Es war damals West-Berlin, es war natürlich eine besondere Situation. Ich habe viele Frauen getroffen, die gesagt haben, ja, das wollte ich auch mal. Und die dann irgendwie auch so ein Schwärmen und Sehnen in ihren Worten drin hatten. Da habe ich gedacht, ja, und ich gönne es mir, ich werde es tun.
Ach, so haben Sie das empfunden? Ich gönne mir das, diesen Schritt zu tun. Mit welchen Vorstellungen sind Sie denn dann gegangen? Also was dachten Sie, wie werden Sie aufhören, für wen wollten Sie arbeiten?
Ja, schon im kirchlichen Kontext und mit Menschen zusammen arbeiten und zusammenleben, das Leben teilen. Das waren so meine Vorstellungen. Den Glauben teilen.
Ich glaube, 88 sind Sie dann tatsächlich nach Äthiopien gegangen.
Das stimmt, ja.
Und wie war das dann in der Realität? Mit welchem Auftraggeber waren Sie da unterwegs?
Ja, ich war dort innerhalb der Mekane-Jesus-Kirche angestellt und von deutscher Seite mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst. Damals hieß es noch Dienst in Übersee. Und vermittelt durch die Hermannsburger Mission, also so ein Dreiecksverhältnis.
Und dann in der Realität da angekommen zu sein, wie war das? Was waren so die ersten Bilder, wenn Sie sich erinnern?
Ja, ich bin genau an den Ort eingesetzt worden, an dem ich auch 1980 schon gewesen bin. Ich kannte also Mitarbeiter, das war wie, ja, da bin ich wieder, nach 8 Jahren. Ich hatte damals auch schon Krankheitsbilder kennengelernt. Das war also nicht so fremd. Ich hatte so den Eindruck, ja, ich bin wieder zurückgekehrt. Politisch war es sehr entspannt. Also 1980, das war die Zeit nach dem Roten Terror, da hatten wir keine Bewegungsfreiheit.
Was heißt das nach dem Roten Terror vielleicht für die Leute, die in der äthiopischen Politik nicht so zu Hause sind?
Ja, Äthiopien hatte 1974 einen Umsturz und hat sich dann sozialistisch orientiert und dann gab es so Säuberungswellen, denen viele Menschen inhaftiert und auch gefoltert und umgebracht worden sind. Und für mich war es so, man brauchte ständig Reiseerlaubnis und konnte sich nicht frei bewegen. Alles grau in grau. Die Menschen waren sehr in sich zurückgezogen. Ein großes Misstrauen gab es so. Ja, das hatte ich 1988 nicht wieder so gefunden. Das war schon so eine Öffnung innerhalb Äthiopiens. Mixed Economy. Es tat sich auch viel in Russland und dann später, kurze Zeit später ja auch in Deutschland.
Mit der Armut sind Sie klargekommen, die da dann so zu erleben.
Ja.
Ist ja anders als hier in Deutschland, als Krankenschwester zu arbeiten.
Ja, natürlich ist mir das auch sehr nahe gegangen. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich nicht dort bin, dann ist auch die Armut da. Dann sehe ich sie nur nicht. Jetzt bin ich da, vielleicht kann ich einzelnen Menschen Unterstützung geben.
Christel Ahrens hier bei uns zu Gast, berichtet von ihrer Arbeit in Äthiopien, die sie jetzt schon seit 1988 tut. Sie haben so ein bisschen eben Ihre Arbeit als Entwicklungshelferin geschildert, Ende der 80er. Mögen Sie das eigentlich, das Wort Entwicklungshelferin?
Nein.
Habe ich mir gedacht. Wie verstehen Sie sich?
Als Gastarbeiterin. Ja, als Gast im Land schon, aber auch inzwischen als dazugehörig. 32 Jahre bin ich jetzt dort. Aber ich falle natürlich qua Hautfarbe immer auf. Und man ruft mir auch Foreign hinterher, wie allen anderen auch, Ausländer. Aber trotzdem habe ich natürlich da auch ein Stück Heimat gefunden.
Das war ja am Anfang sicherlich nicht so, auch wenn es das Land war, was Sie sich eben ausgesucht haben, der Ort, den Sie kannten, das haben Sie ja eben auch geschildert. Haben Sie sich nicht trotzdem, wenn Sie gerade auf die Hautfarbe kommen, auch ein bisschen alleine gefühlt? Also so, Sie waren ja immer jemand anderes, immer jemand von außen kommendes.
Ja, also als ich ausgereist bin, bin ich zusammen mit einer Freundin ausgereist und wir waren auch gemeinsam am gleichen Ort und haben dort zusammengearbeitet. Das war für mich eine Voraussetzung. Auch die Lehre aus der Zeit, in der ich in den 80er Jahren in Tansania und Äthiopien war. Ich habe gemerkt, dass wenn man alleine an einem Ort ist, als einzige Ausländerin, die Gefahr besteht, doch schrullig zu werden. Das wollte ich nicht. Und da habe ich gedacht, das Beste ist, man geht in einem Team raus.
Schrullig werden, weil einem der Austausch fehlt oder weswegen?
Ja, und weil man vielleicht auch oft überfordert ist durch Situationen.
Wie sehr wird man denn eigentlich oder wurden Sie denn eigentlich aufgefangen durch diejenigen, für die Sie gearbeitet haben? Sie haben eben die kirchlichen Bezüge genannt. Sie haben, soweit ich weiß, aber auch für die, damals hieß es noch GTZ, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit gearbeitet. Wie ist das in dieser, da heißt es ja, oder hieß es ja jedenfalls, Entwicklungshilfe zu arbeiten? Wie sind diese Strukturen? Wie gut kann man da arbeiten mit dem, was Sie vorhatten?
Ja, im kirchlichen Bereich war es leichter für mich, weil das näher am Menschen dran ist. Die Arbeit mit der damaligen GTZ, das war nach einem Studium, weiteren Studium in London.
Was haben Sie schon studiert?
Mother and Child Health, ein Master. Das ist also Gesundheitsvorsorge, der Bereich.
Also geht über Hebamme weit hinaus.
Ja, das sind Projektplanungen und die hat ein ganz anderes Format. Wir haben drei Bundesländern gearbeitet und ein sehr anspruchsvolles Projektziel gehabt, nämlich wir wollten ungefähr 7 Millionen Menschen erreichen mit Familienplanung, HIV-Prävention, Genitalverstümmelung, Geschlechtskrankheiten. Also ein großes Entwicklungsziel, was wir natürlich überhaupt nicht erreichen konnten. Das ist viel zu hoch gesteckt gewesen.
Ist das ein Fehler, sich ein großes Ziel zu setzen?
Ja,
das denke ich. Warum ist das ein Fehler?
Weil es die Beteiligten frustriert, es hat mich frustriert. Und weil es auch dem Partner suggeriert, man kommt von außen und kann hier ein Riesenproblem in 5, 6 Jahren lösen, was sie eigentlich selbst lösen müssen. Es ist ihr Land, es sind ihre Probleme. Ich weiß nicht, ob man die so groß aufziehen muss, damit man sie verkaufen kann in Deutschland. Ich finde es sehr falsch, so große Projekte zu machen.
Was ist denn Ihr Stil oder wo meinen Sie, dass Sie Menschen wirklich erreichen können?
Ich halte es für sehr wichtig, dass man mit den Menschen gemeinsam einen Weg geht. Dazu braucht man zum einen Sprachkenntnisse. Also ich spreche die Sprache der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, um einfach direkt mit ihnen kommunizieren zu können und auch von diesem hohen Ross runterzukommen. Nicht?
Das heißt, Sie sprechen nicht Englisch, sondern wie heißt die Sprache?
Oromo. Ja, und der Lernprozess an sich ist ja auch schon eine Umkehr dieses Machtverhältnisses. Da kommt jemand mit Bildung und Geld von außen, dann bin ich die Lernende. Also muttersprachlich zu arbeiten, halte ich für sehr entscheidend. Zeit zu haben ist wichtig, um gemeinsam zu überlegen. Und es ist wichtig, dass wir von außen Anstöße geben. Ich habe mich immer als Agent of Change verstanden und zu sehen, werden diese Ideen aufgenommen oder nicht. Und dann
und wenn die Ideen nicht aufgenommen werden, sind Sie da nicht enttäuscht? Weil eigentlich wissen Sie ja doch, was gut ist, oder nicht?
Ja, bin ich schon. Aber das nützt ja nichts. Das wird dann gelassen. Das ist auch innerhalb der Podo-Arbeit, habe ich auch gewisse Vorstellungen gehabt, dass da Selbsthilfegruppen weiterleben und sich die Menschen gerne treffen. Das funktioniert nicht, das wollen sie nicht. Sie haben dann andere Prioritäten, das muss ich akzeptieren.
Podo-Arbeit, das ist nämlich Ihre Organisation, also die sich weiter um die Krankheit, die wir am Anfang erwähnt haben, Podokuniose, kümmert, vor allem darum kümmert. Ja, das ist eigentlich das Hauptwerk.
Eigentlich.
Also das heißt, wenn wir jetzt uns erinnern, Sie haben eben davon gesprochen, das Ziel HIV und Genitalverstümmelung. Und Sie haben als Ziel, diese eine Krankheit
ist richtig,
zu behandeln.
Und das ist natürlich einfacher, als so ein Spektrum an Aufgaben abdecken zu wollen. Das ist zielgerichteter. Und da kann man auch eher Expertise an einer Sache entwickeln und auch aufbauen, die Kompetenz im Land.
wenn ich mich erinnere, Sie haben gesagt, es ist eigentlich notwendig, Schuhe zu tragen, Strümpfe zu tragen und sich die Füße zu waschen. Das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so, als ob man da groß investieren müsste. Von hier aus betrachtet,
denkt man das.
Wie ist es vor Ort? Wie ist die Realität?
Ja, also mein Ehrgeiz mit diesem Projekt ist es natürlich auch zu zeigen, mit wie wenig Mitteln man große Gesundheitsprobleme lösen kann, wenn man auf die Ressourcen der Menschen zurückgreift. Ich arbeite mit einst arbeitslosen Menschen zusammen, Menschen, die Podokoniose selbst hatten. Die haben allesamt nicht viel Bildung genossen. Aber durch ein Miteinander, durch Gemeinschaft und durch den gemeinsamen Glauben, muss ich auch sagen, wir sind ja im christlichen Glauben sozusagen miteinander verbunden, ist es dann doch gelungen, mit diesen 20 Mitarbeitern, die wir haben, das große Projekt aufzuziehen.
Woraus besteht das Projekt? Was machen Sie
konkret? Kernfunktion sind die Selbsthilfegruppen. Wir laden also Menschen jeweils in einer Kommune ein, die dicke Füße haben, zu kommen, Geld mitzubringen, umgerechnet 1 Euro, und Wasser mitzubringen. Wir fragen sie erst, wo kommt diese Krankheit her, was wisst ihr darüber, um diesen Dialog zu beginnen. Und dann klären wir auf, dann bezahlen sie und bekommen von uns Schüsseln, Socken, Seife und so weiter, alles zu Schnäppchenpreisen. Und dann zeigen wir ihnen, wie sie gründlich ihre Füße waschen müssen. Und das eben allabendlich und auch in Zeiten, wo sie pflügen und dann die Schuhe ausziehen und die Füße sind schmutzig. Und dann kommen sie nach einem Monat wieder und dann gibt es 6-monatliche Treffen, bis diese Selbsthilfegruppe sozusagen zum Abschluss kommt.
Und die Leute glauben das auch, was ihnen da gesagt wird, weil diejenigen, die ihnen das erzählen, sagen können, wir hatten das auch oder wie?
Ja, es spricht sich rum. Also der Erfolg ist natürlich eine große Hilfe, spricht sich rum. Es gibt aber auch viele Menschen, die nicht kommen, weil sie sich so schämen für diese Füße. Es sind erstaunlicherweise oft auch Männer, die nicht kommen, die vielleicht bei der 2. oder 3. Gruppe, wenn wir so viele an einem Ort machen, dann auftauchen. Ja, sie glauben uns, dass wir da Hilfe, und sie sind auch oft verzweifelt, weil die Füße...
Weil ihnen ja bisher noch keiner irgendein Medikament angeboten hat oder so.
Das ist eine chronische Krankheit, die wird nur noch schlimmer und die führt zur Verarmung und das ist so eine Negativspirale. Alles, was sie versucht haben, hat nicht hingehauen. Und jetzt kommen wir... Und nicht im weißen Kittel und nicht mit dem Auto, sondern wir kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wir tragen keine Handschuhe und unterrichten sie und sagen, ihr seid euer eigener Arzt, ihr könnt euch helfen. Und das tun sie. Und jetzt haben sie eine Erfahrung, wo sie am Ende sagen können, ich habe etwas gemacht, ich habe mich um mich selbst gekümmert, es wurde besser. Das dreht diese ganze Spirale in eine andere Richtung und das ist eine sehr kostbare Erfahrung.
Hat das sogar Auswirkungen auf andere Bereiche, also weil Sie das so betonen?
Ja, also diese Gruppen werden nicht weitergeführt nach 6 Monaten.
Das war ja Ihre Enttäuschung.
Ne? Ja, wir haben aber jetzt nach 3, 4, 5 Jahren, machen wir stichprobenartig Hausbesuche und haben festgestellt, dass 60-80% der Menschen sagen, es geht mir heute noch besser als vor der Selbsthilfegruppe. Das heißt, sie haben was übernommen an Verhaltensveränderung. Sie betteln nicht, wir werden nie angebettelt und ich höre, dass es ihnen besser geht, dass sie wieder in dem sozialen Leben teilnehmen und sich eben keine Ausgaben haben für Mittel, um ihre Krankheit zu behandeln, nicht so viel krank sind. Also ich denke schon.
Auch arbeiten können also wieder.
Ja.
Sie haben gerade beschrieben, die kleinen Schritte, die gegangen werden und dann aber so effektiv sind im Kampf gegen Podokoniose, gegen diese dicken, aufgequollenen Füße. Diese Schuhe, sich Schuhe zu leisten, das ist ja ein springender Punkt wahrscheinlich. Mhm. Die Leute laufen ja nicht nur, weil sie gerne barfuß laufen, sondern weil sie keine Schuhe sich leisten können. Mhm. Die Schuhe, die Sie da anbringen, die können Sie sich aber leisten, oder?
Ja, wir produzieren selbst Schuhe. Das sind sozusagen orthopädische Schuhe, Extragrößen.
Also auch Lederschuhe?
Ja.
Und es nicht gibt diese Plastik-Badeschuhe?
Ja, wir haben Lederschuhe. Äthiopien ist ja ein reiches Land, reich an Leder auch. Und wir können die recht kostengünstig selbst produzieren. Es hat sich eine kleine Schuhwerkstatt etabliert in Eigenregie, die wir sozusagen erst zusammen aufgebaut haben. Und wir bezuschussen sozusagen den Kauf dieser Schuhe mit 50%. Das heißt, wir bezahlen mehr bei den Frauen, weil die weniger Geld haben als die Männer. Und verkaufen sie dann am letzten Tag der Selbsthilfegruppe.
Wir verkaufen oder wir kaufen, sagen Sie. Wie finanzieren Sie das Ganze?
Es gibt in Deutschland einen Trägerverein, der heißt Podo e.V. Der hat auch eine Homepage. Und da sind zusammengefasst junge Leute, die mal in Äthiopien zu Besuch waren, für kürzere oder längere Zeit und mit Äthiopien in Verbindung bleiben wollen. Die haben diesen Verein gegründet. Und der informiert in Deutschland über die Krankheit und sammelt Spenden. Und davon wird das Projekt geleitet.
Da kann man sich aber ungefähr auch vorstellen, dass Sie jetzt auch das war ja wahrscheinlich auch nie Ihr Wunsch, aber auch keine Reichtümer mit Ihrer Arbeit für sich anhäufen können.
Nein, das tue ich nicht und das brauche ich auch nicht. Alle Mitarbeiter sind auf Teilzeitbasis angestellt. Wir bezahlen die Leistung, die abgeliefert wird und das gilt für mich genauso.
Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie eben nicht mit dem Auto angefahren kommen. Das ist dann auch Prinzip.
Das ist Prinzip. Weil wenn ich nie mit einem Auto gefahren bin, und da kommt jetzt ein toller Landcruiser, solche Autos braucht man ja auf den Straßen, dann fühlt man sich arm.
Sie könnten aber natürlich mehr Leute erreichen, wenn Sie vielleicht mit dem Auto rumfahren würden.
Tja, das ist so diese Idee mit der Effektivität. Das ist, glaube ich, auch ein deutsches Problem. Ich habe ja auch deutsches Blut in mir. Gerne würde ich natürlich alle 1,5 Millionen mit Podo behandeln. Es gibt andere Organisationen, die behandeln sie auch. Ich glaube, man kann so denken, wenn es um technische Probleme geht, Brunnenbau zum Beispiel. Aber auch dann kommt die Wartung und wann wird das Wasser abgelassen. Diese nicht technischen Fragestellungen, die müssen immer wieder neu eingepasst werden in jede Kultur, in jedes Land, in jedes Volk. Und dafür braucht man eben interkulturelle Kompetenz und das braucht Zeit. Das erfordert ja Verhaltensänderungen. Das wissen wir ja alle selbst auch, wie schwierig das ist, sein Verhalten zu ändern.
Und das ist das, wo Sie sagen, da haben Sie selber gelernt?
Ja, das sind natürlich schon die Früchte von einem langjährigen Einsatz. Mit diesem Konzept bin ich nicht angefangen. Das hat sich entwickelt.
Ja. Weil ich mich immer frage, also Ihnen war ja vorhin auch so dieses auf Augenhöhe sein mit den Leuten wichtig. Sie kommen ja trotzdem von außen. Sie kommen von außen und Sie kommen als Helfende. Sie sind immer die Helfende. Ist das tatsächlich Augenhöhe?
Nein. Aber bei den Gruppen selbst ist es doch eine Augenhöhe in dem Sinne, dass ich mich schon auf die Lebensumstände einlasse, dass wir zusammen essen, zusammen lachen, zusammen erzählen. Würde ich schon sagen, dass wir da eine gewisse Augenhöhe oder Gleichheit haben. Also es gibt ja auch so ein Verständnis, alle Menschen sind gleich. Das gibt es auch bei Menschen in Äthiopien. Und ich glaube, das kommt da ein bisschen so zum Tragen.
Sie haben eben gesagt, 1,5 Millionen Erkrankte in Äthiopien. Sie, bei Ihnen habe ich auf der Seite, glaube ich, gelesen, 15.000 Menschen, die Sie, von denen Sie sagen, die haben wir geheilt.
Die haben wir in ungefähr 200 Selbsthilfegruppen erreicht. Es sind insgesamt 100.000 behandelt worden in Äthiopien durch andere Organisationen. Die wiederum arbeiten im traditionellen Entwicklungshilfemodus, möchte ich mal sagen, mit Auto, mit Büro, mit festen Gehältern. Unsere Arbeitsgebiete überkreuzen sich nicht. Wir haben uns sozusagen Äthiopien aufgeteilt und ich bin im Westen tätig mit diesem, mit unserem Ansatz.
Wenn Sie so erzählen, also Sie wirken ja sehr zurückhaltend und auch diesen Erfolg machen, da machen Sie kein großes Gewese drum. Und Sie sind ja auch schon mit so einer Idee hingegangen nach Äthiopien. Wenn ich Sie jetzt frage, was lieben Sie an Äthiopien, was sagen Sie da?
Ja, die Menschen. Die sind sehr gastfreundlich, sehr aufgeschlossen. Ja, die Menschen sind es, die mich da eigentlich am meisten faszinieren. Darüber hinaus hat Äthiopien atemberaubende Landschaften. Das ist einfach grandios. Die Völkervielfalt ist auch ein Geschenk, natürlich auch ein Problem. Andererseits die religiöse Vielfalt. Also man hat da so eigentlich so einen Kosmos im Kleinen. Das ist schon spannend. Und auch der Lebensstil, der ja doch noch sehr, sehr ursprünglich ist, möchte ich mal sagen. Ja, das fasziniert mich schon.
Und jetzt teilen Sie Ihr Leben ja immer auf. 3 Monate in Deutschland, 3 Monate dort. Fragen Sie sich dann, wo gehöre ich eigentlich hin?
Ja, so Wanderer zwischen den Welten ein bisschen. Also ich habe den Vorteil, dass ich in 2 Kulturen zum Teil zu Hause bin. Deutschland ist natürlich auch eine gewisse Entfremdung. Viele Entwicklungen kriege ich nicht so mit. Aber es hat auch seinen Vorteil. Und es gibt ja viele Menschen, die jetzt inzwischen in mehreren Kulturen unterwegs sind. Das ist auch, ja, auch ein Fund, mit dem man auch hier wuchern könnte.
Wenn Sie hier sind, dann verpflegen oder pflegen Sie Ihre Mutter? Das heißt, auch da pflegen Sie. Also Sie geben so viel.
Ach, ich bekomme auch viel. Ich habe einen sehr guten Freundeskreis, die mich sehr unterstützen durch Besuche, Briefe, Anrufe, auch schon in Äthiopien. Also da fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Ich habe sehr, sehr nette Menschen in Äthiopien, die ich wie meine Geschwister Liebe, wo ich dazugehöre.
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie Urlaub brauchen?
Ja, ich mache einen gewissen Sinn in meinem anderen Land gerade Urlaub von dem Land, was ich hinter mir lasse.
Die letzten Minuten im Gespräch mit Krankenschwester und Hebamme Christel Ahrens, die eben ihr Leben aufteilt zwischen Deutschland und Äthiopien. Sie haben jetzt in der Zeit, die Ihnen da offenbar noch bleibt, bei dem Ganzen, was Sie sonst erledigen, ein Buch geschrieben über Frauen Afrikas. Mhm. Über wen? Genau, über welche Frauen?
Ja, das sind Frauen, die in Äthiopien gelebt haben, in den letzten fast 180 Jahren, kann man sagen, und die im Bereich der Kirche auch gewirkt haben. Das sind 33 Lebensbilder.
Was war Ihnen so wichtig daran, denen ein Denkmal zu setzen?
Mhm. Also mein Fokus sind schon immer die Frauen gewesen, auch in Äthiopien. Die habe ich oft nicht erreicht, schon natürlich als Hebamme, aber dann später saß ich in Gremien, war oft die einzige Frau oder noch ein, zwei Frauen, die sich nicht trauen, was zu sagen. Ich habe viel überlegt, ja, was kann man denn machen, um Frauen zu ermutigen? Dann kam so die Idee, Pippi Langstrumpf wird hier gebraucht. Wir brauchen so eine äthiopische Pippi Langstrumpf. Und dann dachte ich, nein, das müssen auch Äthiopier schreiben. Das kann ich nicht machen. Und dann habe ich vor 2, 3 Jahren festgestellt, wie mutmachend das ist, wenn man Geschichten erzählt, Lebensbilder von Äthiopierinnen. Also da geht sehr viel Kraft von aus. Und dann habe ich angefangen zu suchen, wen es da gibt. Erstmal in der Literatur. Und dann wurde das immer mehr, sodass ich eben jetzt 33 Geschichten habe. Das sind 8 Ausländerinnen und der Rest sind Menschen in Äthiopien, das sind Sklavinnen und es sind gebildete Frauen, unterschiedliche Hintergründe. Ja, und das wird in einem Buch jetzt herauskommen. Das heißt In Memory of Them, ist also auf Englisch, The Hidden Power of Women. Und wird dann übersetzt in 2 der großen Sprachen in Äthiopien, Amharisch und Oromo, weil natürlich das Ziel ist, das sollen ja die Frauen selbst lesen. Und ja, ich erhoffe mir davon eigentlich sehr viel Ermutigung für Frauen. Denn in dieser patriarchalischen Kultur haben sie natürlich einen schweren Stand. Obwohl, das möchte ich noch hinzufügen, man sagen muss, seit der neue Premierminister, also seit einem Jahr, im Amt ist, hat sich sehr viel getan. Wir haben eine 50% Frauenquote bei den Ministern auf allen Ebenen, eine Präsidentin erstmals. Und das ist sehr mutmachend. Also die Verteidigungsministerin ist eine Frau, ein Muslima. Es gibt ein Ministerium für Frieden, auch eine Frau, auch eine Muslima. Das sind so viele Hoffnungszeichen und ich wünsche mir, dass ich das in Deutschland auch noch erlebe, dass wir mal 50% bekommen.
Da kann man sich also ein Beispiel annehmen an der äthiopischen Frauenquote.
Ja, Steinmeier bei seinem Besuch hat da auch erstmal gratuliert und gesagt, Europa ist noch nicht so weit.
Christel Ahrens hier zu Besuch. Dankeschön für Ihre Schilderungen Ihres Lebens hier und dort. Dankeschön für den Besuch hier.
Vielen Dank für die Einladung.